Wenn wir nichts bauen, wenn wir nicht die Verkehrswege verbessern, dann kostet das auch was. Nicht im Haushalt, nicht kameralistisch, aber volkswirtschaftlich. Und diese Kosten des Nichtbauens, die müssen wir mal thematisieren, denn wir können uns diesen Stillstand einfach nicht leisten, sonst sind wir längste Zeit Region der Weltmarktführer gewesen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Daniel Nill und ich freue mich besonders, dass ich heute Michael Link bei uns im Podcast zu Gast habe und wir heute das Thema Zukunft, das Thema Wirtschaft aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich aus einer politischen und gesellschaftlichen Sichtweise. Daher erstmal herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Und unsere Einstiegsfrage wie immer, bevor du dich gleich auch selber vorstellen darfst. Michael, was ist Zukunft für dich?
Zukunft ist für mich das, was wir draus machen. Ich bin als Liberaler kein Fatalist, im Gegenteil. Fatalismus wäre das Ende der Entwicklung, sondern wir selbst, jeder einzelne Mensch hat die Zukunft in der Hand. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, immer wieder darzustellen, Zukunft ist nichts Vorgezeichnetes, ist nichts Fertiges, es ist was Offenes und wir stehen heute, an diesem Tag, in dem wir es heute aufnehmen, stehen wir an einem Tag, von dem aus ganz viele unterschiedliche Richtungen möglich sind. Und welche davon eingeschlagen wird, haben wir alle selbst in der Hand.
Das ist ein sehr schönes Eingangsstatement. Wenn man jetzt sich ein bisschen mit dir beschäftigt und in der Vorbereitung auf den Podcast, du hast einen sehr beeindruckenden Lebenslauf auch, bist sehr bewandert auf allen möglichen Gebieten und deswegen, das würde ich gerne mal ein bisschen beleuchten, wenn du einfach jetzt zu Beginn ein bisschen erzählst, wer bist du und was machst du eigentlich?
Zuerst mal auch an alle Hörerinnen und Hörer von meiner Seite ein Dankeschön, speziell an dich, lieber Daniel, für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ein spannender Podcast, vor allem, weil es halt eben um Themen geht, die man durchaus ganz unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen kann. Wenn wir über Zukunft reden, über Wirtschaft, das hat einen kulturellen Aspekt, einen sozialen Aspekt, aber natürlich auch einen hochpolitischen Aspekt, einen ganz hochpolitischen. Und als politischer Mensch, als der ich mich sehe, das war schon immer das, auch lange bevor ich mich parteipolitisch engagiert habe, schon immer das, was mich sehr interessiert hat, einfach was geschieht in der Welt, darf man einfach nicht schweigen und darf man einfach nicht als Zuschauer auf der Tribüne sitzen. Darum geht's mir. Ich wollte nie als Zuschauer auf der Tribüne sitzen, sondern ich wollte selber was bewegen und auch andere bewegen, dazu mitzumachen. Und möglichst viele halt von der Zuschauertribüne der Demokratie runterzukommen. Denn es ist in Deutschland so einfach, sich politisch zu engagieren, das kenne ich aus meiner außenpolitischen Erfahrung wirklich gut. Andere Länder haben eine viel größere Trennung zwischen Politik, aktiv und passiv, als in Deutschland. Und das ist wirklich einer der großen Vorteile, die Deutschland hat, dass es bei uns wirklich leicht ist, sich in der Politik zu engagieren. Dafür will ich begeistern und dafür unterwerbe ich in allen Schichten unserer Gesellschaft. Und genauso finde ich, darf man auch nicht künstlich trennen zwischen Politik und dem anderen Leben oder Wirtschaft und dem anderen Leben, es gehört alles zusammen. Und wenn jetzt gefragt wird nach meiner Person, lange Vorrede zur Antwort, aber das ist ja Teil meiner Antwort. Ich versuche einfach, wie gesagt, als jemand, der in Heilbronn geboren ist und aufgewachsen ist, viel in der Welt, in verschiedenen Teilen der Welt gearbeitet hat, aber immer wieder zurückgekommen ist und der auch sehr an seiner Heimat hängt. Ich versuche das vor allem eben in meiner politischen Heimat, der FDP, deutlich zu machen. Ich habe eine physische Heimat, das ist Heilbronn, und ich habe eine politische Heimat, in die ich erst mit 23 gestoßen bin. Ich bin heute 58. Ich war also jetzt politisch kein wahnsinniger Frühstarter, wenn man das vergleicht mit einem Kevin Kühnert oder wie auch immer, die schon mit 14, 16 angefangen haben. Sondern ich bin schon jemand, der sich eher Zeit nimmt, Dinge zu bewerten. Man muss schnell handeln, man muss schnell antworten, ja. Aber bevor ich mir eine abschließende Meinung bilde, nehme ich mir Zeit. Deshalb habe ich mir auch sehr genau überlegt, in welche politische Richtung ich mich engagiere. Und das war eben nach wirklich gutem Checken. Ich bin damals zu einem SPD-Parteitag gegangen, ich bin zu einer CDU-Veranstaltung gegangen, ich war sogar mal während des Studiums bei der CSU in Augsburg, gehört auch dazu. Und ich blieb bei den Liberalen hängen, aber nicht hängen im Sinne von, das war halt übrig, sondern das hat mir am besten zugesagt, das entspricht meinem Freiheitsbild. Studiert habe ich Sprachen, Französisch und Russisch, speziell mit Richtung Übersetzer. habe dann allerdings zwar sehr viel mit Sprachen gearbeitet, aber gar nicht in dem Beruf selbst, denn ich hatte die große Chance, eine Stelle zu bekommen im Bundestag, Ende 94, Anfang 95, und habe dann dort viele Jahre gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, unter anderem für Klaus Kinkel, unseren damaligen Außenminister oder früheren Außenminister, muss ich ja korrekt sagen. Und bin dann über diese Schiene des Mitarbeiters und über mehrere Kandidaturen dann auch irgendwann selbst sozusagen gewählt worden, habe es selbst geschafft, gewählt zu werden, sowohl im Gemeinderat in Heilbronn als auch im Bundestag. Und in beiden Ebenen bin ich bis zum heutigen Tag aktiv, habe aber auch viele Tiefs erlebt, wie meine Partei. Ich kenne das Siegen genauso wie das Verlieren. Das ist vielleicht im Nachhinein sogar sehr gut gewesen, dass die FDP damals aus dem Bundestag geflogen ist, 2013, weil wir dadurch zurück zu den Wurzeln gefunden haben, wo wir eigentlich herkommen, nämlich eine liberale und freiheitliche Politik zu machen, die halt eben nicht etwas verspricht, was sie nicht halten kann. Also, ich fühle mich sehr wohl in meiner politischen Heimat und ich kämpfe für meine physische Heimat, an der ich sehr, sehr hänge, an beiden sehr hänge. Und deshalb versuche ich nach Kräften auch im nächsten Bundestag dann für Heilbronn und für die Region, aber auch für Deutschland insgesamt was zu erreichen, damit diese Gesellschaft wieder mehr Wert auf den Begriff der Freiheit legt. Corona hat gezeigt, wie kostbar unsere Freiheit ist.
Ja, das ist in der Tat ein sehr schönes Plädoyer auch für die Freiheit, das im Prinzip jeder von uns jetzt auch selber erleben kann, aufgrund der aktuellen Bedingungen auch und aufgrund, aber jetzt nicht nur hier bei uns lokal, sondern auch global, wenn man das alles betrachtet. Ich hatte ja auch zu eingangs gesagt, dass wir auch dieses Thema Wirtschaft aus unterschiedlichen Facetten betrachten wollen. Und ich denke, da hast ja auch du gesagt, du bist auch sehr außenpolitisch aktiv. Ich denke, das ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen tief gestapelt. Ich meine, viele von uns haben dich während der Wahl in den USA als Chefwahlbeobachter auch in diversen Medien betrachten können. Und da hast du auch eine sehr, sehr starke und sehr wichtige Position auch eingenommen, weil wir alle haben noch die Bilder im Kopf, was da alles passiert ist, wie der Wahlkampf verlaufen ist. Und gerade wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das auch, was du gesagt hast, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, das hängt alles zusammen, dann sehen wir auch gerade in unserer Region der Weltmarktführer Heilbronn-Franken, wie wichtig für uns auch als starkes Exportland auch ein globales Gefüge ist. Und da würde ich jetzt auch tatsächlich auch gerne einsteigen, weil du hast damals, bist du mit der Mission des Chefwahlbeobachters in die USA gegangen. Das war ja für die Welt auch tatsächlich eine sehr, sehr wichtige und auch eine kritische Zeit, in der dann alles nicht Schöne passiert ist und letzten Endes man da auch lange bangen mussten, was jetzt alles passieren wird. Also da würde ich tatsächlich mal drauf gehen, weil das im Prinzip auch für mein Demokratieverständnis da Dinge auch abgelaufen sind, die manchmal nicht ganz nachvollziehbar oder einfach auch nicht vorstellbar waren. Also es passieren immer mehr Dinge, die teilweise nicht vorstellbar waren, bis sie dann endlich mal geschehen. Also deswegen, wenn wir vielleicht jetzt mal sehr, sehr global starten und mal im Prinzip die globale Wirtschaft und das globale Ökosystem betrachten, beginnend mit den USA, dann würde mich natürlich auch interessieren, was für dich in dieser Funktion als Chefwahlbeobachter vor Ort in den USA die Stimmung der Menschen mitbekommen, was dir dort als Liberaler auch im Prinzip durch den Kopf ging, immer auch mit aller Distanz und aller Objektivität, die du auch ja einnehmen musstest, aber trotzdem man ja verschiedene Dinge einfach dort erleben musste auch.
Ja, das war für mich genauso, glaube ich, wie die meisten Beobachter, die es von hier aus beobachtet haben, eine wirklich unglaubliche Geschichte, die ja bis zum heutigen Tag andauert. Trump und seine Anhänger behaupten ja weiterhin, die Wahl sei gestohlen, die Wahl sei gefälscht, die Wahl sei nicht korrekt. Und das setzt sich fort. Dieses sich selbst sozusagen immer weiter nähernde Narrativ, diese Erzählung, dass es falsch sei, dass die Demokratie nicht funktioniere, das ist ein ganz brandgefährlicher Tatbestand, den wir leider jetzt auch bei der Bundestagswahl sehen, wo ja auch schon wieder einige behaupten, die Briefwahl seien gefälscht. Ja. Nein, das ist eine ganz gefährliche Sache, denn Demokratie lebt natürlich vom Vertrauen ins System. Sie lebt davon, dass das, was zum Beispiel am Wahltag ausgezählt wird, dass das dann auch korrekt abläuft. Deshalb haben wir in Deutschland seit vielen Jahren eigentlich seit den 50er Jahren nie wirklich ernsthafte Probleme gehabt bei Wahlen, weil wir was haben? Wir haben das Prinzip der gegenseitigen Kontrolle. Als Liberaler glaube ich da ganz besonders dran, weil die beste Kontrolle ist nie die von oben oder von der Seite, sondern gegenseitige Kontrolle. Sich gegenseitig auf die Finger schauen, dass die Akteure sozusagen sich selbst verwalten. Das ist ja im Prinzip auch das Prinzip von vielem in der Wirtschaft. Die Wirtschaft braucht auch keinen Staat, der sie gängelt, sondern wir brauchen Rahmenbedingungen, das ist klar, die setzt die Politik. Aber ansonsten setzen wir sehr stark auf Selbstverwaltung. Und das ist jedenfalls mein Menschen- und Unternehmensbild, wie ich es habe. Aber zurück zu deiner Frage. USA, das war ein Schock für uns alle, dass aus dem Weißen Haus heraus der Amtsinhaber, der Präsident, diese Wahl noch in der Wahlnacht selbst für gefälscht erklärt hat. Und wir wissen ja heute, dass er auch in der Wahlnacht den Justizminister angewiesen hat. Du sag jetzt doch einfach nur, dass da was nicht stimmt. Du brauchst keine Belege zu bringen. Ich mache das dann hinterher medial. Oder den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, den er noch kurz vor dem 6. Januar, also bevor der Kongress das Wahlergebnis feststellte, von dem er noch verlangte, dass er eine militärische Aktion startet in X oder in Y. Das ist jetzt, tut jetzt in dem Fall nichts zur Sache. Das wurde aus guten Gründen dann ja nicht mehr öffentlich gemacht. Aber das zeigt, wie dramatisch die Situation war. Und das Narrativ, diese Gefahr spinnt sich fort. Das Vertrauen in die Demokratie ist ziemlich zerstört. Ich habe das übrigens deshalb gemacht damals, weil mich die OSZE gefragt hat, ob ich bereit wäre, diese Mission zu leiten. Das fragen die mich ab und zu noch sozusagen, weil ich früher hauptberuflich ja bei der OSZE Direktor war und dort in den Jahren 2014 bis 2017 für alle internationalen Menschenrechtsfragen zuständig war. Ich habe eine große Behörde dort geleitet mit über 300 Mitarbeitern aus 35 Staaten. Für mich eine unglaublich tolle Gelegenheit, auch nochmal sich weiterzuentwickeln, wenn du Budget- und Personalverantwortung in einem so internationalen Bereich hast. Aber aufgrund dieser Erfahrung, das ist vielleicht interessant, einfach kam ich in diese Position. Und ich wusste in dieser Nacht, als die Wahl war in den USA, ich wusste natürlich, wir müssen jetzt sehr deutlich und klar dagegenhalten gegen dieses falsche Narrativ, was da gemacht wird. Übrigens auch dort waren wir nicht als Liberale oder Sozialdemokraten, sondern wir waren dort 102 Beobachter aus über 20 Ländern, von verschiedensten Parteien. Dort waren Sozialdemokraten, Grüne, Christdemokraten, Konservative, zwei, drei Kommunisten waren sogar dabei, einer von der Linkspartei aus dem Bundestag und ein völlig, mit Verlaub, durchgeknallter französischer Kommunist. Aber wir sind bei so einer Wahlbeobachtung, muss jeder sein Parteibuch sozusagen zu Hause lassen. Denn es geht auch hier darum, schlicht und einfach nur zu kontrollieren, ist diese Wahl, die man beobachtet, ist sie nach amerikanischen Regeln korrekt? Und zweite Frage, entsprechen diese Regeln den internationalen Standards? Beides haben wir festgestellt, aber wie gesagt, das Phänomen war, dass die USA eben diesmal sozusagen aus dem Weißen Haus heraus selbst Wahlbetrug behauptet haben und wie gesagt, Trump ist bis heute Macht. Das ist für uns ein Problem, denn für uns Deutsche ist die USA wirtschaftlich mit Abstand der wichtigste Partner. Auch sicherheitspolitisch. Kein anderer Warenstrom als der zwischen der EU und der USA ist größer. Und vor allem für uns in Baden-Württemberg, ich brauche es hier nicht zu sagen, das wissen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilweise aus ihrer eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit ganz genau. Für uns ist die USA als Baden-Württemberger von zentraler Bedeutung als Kontakt, als Partner, als Handelspartner, als Sicherheitspartner. Und deshalb treibt es mich schon um, dass dieses Land, das ich sehr kenne, sehr gut kenne und sehr schätze, wie sich das zurzeit entwickelt. Und letzter Satz, wir können noch lange nicht davon ausgehen, dass das Phänomen Trump vorbei ist. Ich fürchte, es wird auch lange, wenn er es schon selbst nicht mehr aktiv sein wird, uns immer noch verfolgen.
Und mehrere Aspekte, auf die ich jetzt gerne eingehen will. Wir hatten ja einen sehr, sehr protektionistischen amerikanischen Staat erlebt, der im Prinzip Make America Great Again und nach Möglichkeit viele Strafzölle auf Waren, die außerhalb von Amerika im Prinzip also importiert werden. Also für uns als Exportnation natürlich der blanke Horror. Das haben wir auf der einen Seite. Jetzt möchte ich aber gerne kurz auf einen anderen Aspekt gehen. Ob es kurz ist, weiß ich noch nicht. Aber du hast gesagt, für Europa ist die USA einer der größten, wenn nicht der größte Handelspartner, überhaupt Partner, ob jetzt militärisch oder auch rein wirtschaftlich. Wenn wir uns mal Europa anschauen, dann ist es ja tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle so, dass ich mir tatsächlich die Frage stelle, ob wirklich wir als Europa uns nicht nur als Währungsunion verstehen, sondern dass wir uns tatsächlich auch als Werte Union verstehen, dass wir nicht nur überall die gleiche Währung haben, den Euro, sondern dass wir tatsächlich auch über die Art, wie wir Geschäfte machen, die Geschäfte, die wir machen, also dass wir uns tatsächlich auch als Einheit sehen und interdisziplinär im Hinblick von grenzüberschreitend auch denken, weil Deutschland per se natürlich ein sehr, sehr wirtschaftlich starkes Land, aber wenn man jetzt das Gegengewicht USA als Beispiel nimmt, dann müssen wir schon als Gesamteuropa im Endeffekt handeln, denken und auch vorangehen, um überhaupt eine gewisse Augenhöhe herstellen zu können. Und da würde mich auch mal deine Sicht der Dinge interessieren, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass wir Europa hier und da an der einen oder anderen Stelle zu sehr in eine Währungsunion drängen und uns gar nicht mehr so sehr auf die gemeinsamen Werte besinnen, die eigentlich dieses ganze Bündnis, die Gemeinschaft auch groß machen können.
Das ist leider aktueller denn je, Daniel, denn wir brauchen nur nach Polen oder nach Ungarn zu schauen, wo Viktor Orban zurzeit im ungarischen Fall versucht, die Medien gleichzuschalten. In Polen sind sie bereits gleichgeschaltet und viele andere Bereiche. Es werden teilweise auch westliche Unternehmen verdrängt oder deutsche Unternehmen waren davon auch schon betroffen, sowohl in Ungarn als auch in Polen. Jetzt wurde gerade was beschlossen in Polen, dass amerikanische Medien nicht mehr aktiv sein dürfen auf dem polnischen Markt, weil sie zu kritisch waren. Also ja, in der Tat, die Europäische Union, so wie wir sie kennen, schätzen, wenn die so bleibt, wie sie heute ist, nämlich eine Union, wo relativ viel Geld verteilt wird, wo ein relativ freier Markt besteht, dann wird sie den Herausforderungen nicht gerecht werden des 21. Jahrhunderts. Sie ist langsam in ihren Entscheidungen. Der freie Markt ist permanent bedroht durch Protektionismus auch von innen. Siehe das Beispiel Polen und Ungarn. Die Meinungsfreiheit ist bedroht und wir wissen nicht, was wir mit einem Mitglied machen sollen, was zwar Mitglied des Clubs ist, aber eben die Regeln verletzt. Also da müssen wir dringend nacharbeiten. Deshalb setze ich mich sehr dafür ein und Europapolitik, das ist so mein Leib- und Magenthema, seit ich im Bundestag bin. Ich setze mich dafür ein, dass wir eine politische Union bekommen, eine echte politische Union. Wenn man so will, einen europäischen Bundesstaat, wo ganz klar geregelt ist, wer ist für was zuständig. Kein Zentralstaat bitte, denn sonst wäre es ja eine Republik und das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Zentralstaat. Wir wollen aber auch nicht diesen lockeren Verbund, den wir heute haben. Wenn er so locker bleibt und so unverbindlich bleibt in manchen Bereichen, wenn man im Prinzip machen kann, was man will, aber trotzdem noch Subventionen und Zustöße bekommt, das kann ja wohl nicht sein. Und international, wir haben es in den letzten Tagen mit Afghanistan gesehen, wo ist Europa handlungsfähig? Die Chinesen, die Russen, sie lachen über uns, wenn es darum geht, wenn wir Sanktionen aussprechen. Sie lassen sich nicht davon beeindrucken, weder Putin im Bereich Ukraine noch die Chinesen im Handelsbereich. Also wenn die EU wirklich stark sein will, wenn sie wirklich respektiert werden will in der Welt des 21. Jahrhunderts und wir sind in einer harten und brutalen Welt, dann geht's nur europäisch gemeinsam. Deutschland ist keine große Schweiz, die irgendwie alleine mit Alleinstellungsmerkmal und Sonderkonjunktur sich irgendwie durchwursteln kann. Übrigens, selbst die Schweiz hat es schwierig. Selbst sie will ja Teil des Binnenmarktes sein, Klammer zu. Aber wir als großes Land in Europa, wir erst recht, können diesen Weg nicht mehr alleine gehen. Also ganz klare Zustimmung. Wir brauchen eine politische Union, nicht nur eine reine Wirtschaftsunion.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass im Prinzip wir als Nation den Mut beweisen müssten, an der einen oder anderen Stelle eigene, ich sage immer Kirchtürme, die man ja im Prinzip in seinem eigenen Dorf, möchte man immer einen Kirchturm haben, eigene Kirchtürme aufzugeben, um sich einer größeren Gemeinde anzuschließen und vielleicht jetzt nicht die komplette Verantwortung oder eine gewisse Entscheidungsfreiheit, aber dass man tatsächlich sagt, wenn wir jetzt ein großes Bündnis werden, dass wir dann auch bereit sind, verschiedene Funktionen für alle zu übernehmen, aber andere Funktionen auch an jemanden entsprechend abzugeben. Und das erfordert ja erstmal Mut, wenn man was so ein bisschen hergeben muss. Und da, wie du sagst, sind wir ja vielleicht doch auch hier und da ein bisschen protektionistisch. Das ist natürlich, ich sage mal, da wir uns ja auch politisch immer in gewissen Legislaturperioden bewegen und ich denke, ein Abgeben oder ein Umstrukturieren wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf der Top-10-Liste stehen würde, wenn ich etwas umstrukturiere, heißt auch, ich verändere etwas, dann muss ich viel erklären, sonst entsteht Unsicherheit. Also es würde ja, um das jetzt wieder zurückzukommen, es würde ja auch von uns Mut erfordern, dass man sagt, jawohl, wir gehen diesen Schritt und wir bekennen uns dazu, weil wir jetzt dieses bereit sind zu verändern.
Ja, absolut. Als Kohl und Genscher, damals wurde viel über die beiden gescherzt, aber heute glaube ich, wären viele froh immer, wenn man nochmal so ein Tandem hätte, was so gut zusammen regiert. Als Kohl und Genscher damals den Euro durchgesetzt haben zusammen und überhaupt, es ist heute fast schon vergessen, als sie überhaupt auch den europäischen gemeinsamen Markt durchgesetzt haben. Ja, da war eine echte Vision da und die hat uns wahnsinnig gut getan. Wir hätten heute nicht unseren Wohlstand, den wir haben, wenn wir nicht den europäischen Binnenmarkt hätten, wenn wir nicht gerade wir Baden-Württemberger wissen es ja besonders gut, wenn wir nicht die Chance hätten, wirklich mit geringem Aufwand eben unsere Produkte tatsächlich auch günstig zu exportieren. Das ist für uns wahnsinnig wichtig. Also wenn man aber diese Vorteile hat, dann muss man auch gucken, dass es auch anderen gut geht, damit sie unsere Produkte kaufen können. Deshalb war ja auch im Prinzip es sinnvoll, dass wir in der Schuldenkrise, in der Staatsschuldenkrise auch anderen Staaten geholfen haben. Griechenland, Italien, Spanien. Aber bitte immer natürlich nur gegen Bedingungen. Hilfe heißt nicht Kreditkarte verschenken, sondern Hilfe heißt, ich gebe dir, damit du dir helfen kannst, aber nach klaren Kriterien. Deshalb, ja, wir müssen auch loslassen können bei der Souveränität. Das haben wir ja beim Euro. Ja, wir haben ihn gepoolt mit anderen Staaten. Und genauso haben wir es getan mit dem gemeinsamen Markt. Jetzt, glaube ich, wäre es Zeit, es zu tun, auch in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, beim Schutz der Außengrenzen. Wieso muss Deutschland seine Grenzen alleine schützen? Wieso machen wir das nicht zu 27 gemeinsam? Das wäre, glaube ich, die heutige Antwort, die richtige Antwort auf eine Zeit, in der wir uns auch von unseren engsten Verbündeten USA nicht mehr so hundertprozentig verlassen können.
Mhm. Also im Endeffekt auch immer, wir haben viel über Freiheit jetzt auch schon gesprochen, im Prinzip das unmittelbar mit Freiheit verbundene Gegenüber ist ja die Verantwortung. Ne? Weil Freiheit ohne Verantwortung
unbedingt
ist ja nicht möglich. Also dass man sich jetzt auch der Verantwortung stellt und sagt, jawohl, wir müssen auf diese unsichere, einfach gesamtglobale Lage müssen wir reagieren, indem wir einfach Dinge bündeln, wie du jetzt sagst, wir schützen die Grenzen, unsere Außengrenzen gemeinsam, nicht nur jeder für sich, sondern dass wir hier eine gesamte Lösung anstreben, um eben auch gegenüber anderen, ob jetzt die USA, Russland, China, ähnliches, um da eben auch gewissermaßen schlagkräftig zu sein, ist nicht, dass man da irgendwie Kämpfe fechten muss, aber dass man einfach auch ernst genommen wird. Ich meine, wir sehen das jetzt gerade auch an den, ich meine, wir sitzen hier in einer sehr dramatischen Lage in Afghanistan, wo sich in den letzten Tagen und Wochen viel zugespitzt hat, wo man ja auch sieht, was passiert, wenn im Prinzip die große Nation USA dann von dem Flughafen abzieht, dass dann im Prinzip die Mission auch zu Ende ist. Und in diesen Diskussionen ist natürlich schon, denke ich, auch tatsächlich wichtig, welche Rolle können wir als Europa gebündelt spielen und nicht immer in Abhängigkeit von einzelnen großen Player, um da auch wieder diese Augenhöhe von vorhin auch herstellen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Noch ein Thema, was ich mit Europa und USA, wir haben ja natürlich USA als starker Partner auf der einen Seite, wir haben natürlich Russland und China als Akteure, jetzt quasi, wenn man auf den Globus mal schaut, auf der anderen Seite. Und jetzt gerade auch in Russland, wo ja auch im Prinzip eine Wahlbeobachtermission ja nicht stattfinden konnte, weil man nicht gewährleisten konnte, genau, dass die Wahlen entsprechend laufen, da muss man auch sagen, das sind auch krasse Entwicklungen. Also das hätte man sich vielleicht, also wenn man sich überlegt, man fährt da gar nicht erst hin, weil man weiß, dass es nicht so richtig demokratisch und nach gewissen Standards ablaufen kann, ist für mich auch schon ein Zeichen.
Die wollten das diktieren. Die russische Regierung hat gesagt, ihr dürft so und so viele Beobachter schicken ihr dürft sie da und da hinschicken. Und dann gab es noch einen Fragebogen, wo man hätte ausfüllen müssen, ob man Kontakte zu irgendwelchen politischen Parteien hat, die in Russland nicht zugelassen sind. Damit hätten sie automatisch schon alle FDPler und alle Grünen und alle Sozialdemokraten raus, weil sie unsere jeweiligen Partnerparteien jeweils dort verboten haben. Also so geht's nicht. Ja? Wahlbeobachtung heißt nicht, ich entscheide, wer kommen darf, sondern Wahlbeobachtung heißt, ich muss alle aus der OSZE kommen lassen und ich darf nicht als Gastgeber die Bedingungen der Beobachtung festlegen. Das geht gar nicht. Insofern darf man sich nicht wundern, dass es jetzt eben keine Beobachtung geben wird bei der russischen Wahl, weil halt eben die russische Seite der OSZE die Bedingungen diktieren wollte. Und da hat die OSZE zu Recht gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen keine Fake-Beobachtung. Trotzdem gibt es natürlich leider viele AfD-Politiker, die hinfahren werden, die sich von Russen einladen lassen und die da hinterher wahrscheinlich sagen würden, ganz toll. ganz wichtig, weil, wenn ich das ergänzen darf, Daniel,
ja.
wir brauchen, wenn wir über Russland reden, wir müssen immer einfach die Realitäten sehen. Russland ist heute keine Demokratie, es ist kein frei gewähltes Land, keine frei gewählte Regierung und kein frei gewählter Präsident. China ist noch viel weiter weg von der Demokratie. Das ist durchaus, kann man wirklich mit Fug und Recht als Diktatur bezeichnen. Trotzdem wollen wir natürlich auch mit beiden wirtschaftliche Beziehungen. Wir wollen ja keinen Krieg, wir wollen im Idealerweise Wandel durch Handel. Aber wenn wir ehrlich sind, bei China hat es gerade gegenteilig geführt. China versucht durch den Handel uns zu beeinflussen. Die drehen es gerade um. China hat jetzt gerade gegenüber mehreren Staaten der EU harte Sanktionen verhängt, weil eben gewisse Unternehmen in der EU, Litauen ist zum Beispiel so ein Beispiel, aber auch, es gibt auch deutsche Unternehmen, eben sich engagiert haben in Bereichen, die China nicht gefällt, weil sie zum Beispiel auch menschenrechtliche Aussagen gemacht haben. Der BDI-Chef hat kürzlich über Menschenrechte in China geredet. China hat total dünnhäutig reagiert. Und da müssen wir uns schon fragen, wollen wir wirklich hier bildlich gesprochen den Schwanz einziehen? Wir wollen wirtschaftliche Beziehungen mit China, aber wir wollen sie auf Gegenseitigkeit. Reziprozität ist das Schlüsselwort. Aber wir wollen, wenn China auf unseren Markt will, dann muss es sich auch an unsere Regeln halten. Und das heißt eben tatsächlich gegenseitiger Marktzugang. Das ist das Prinzip des Freihandels, gegenseitiger Marktzugang. Und deshalb würden wir uns wünschen, wenn wir als Europäische Union mehr Freihandelsabkommen abschließen könnten. Dazu ist China nicht bereit. Dazu ist übrigens auch Russland nicht bereit, weil damit würden sie die Kontrolle über ihren Markt aufgeben. Und über ihre Wirtschaft steuern sie ja ihr Land, alle großen Betriebe, alle wichtigen, auch wenn sie formal noch privat sind in Russland und China, sind natürlich letzten Endes dem Staat untertan. Und das ist der fundamentale Unterschied, den wir nicht wegdiskutieren dürfen. Wir aber wollen als Europäer mehr Freihandelsabkommen. Ich bin sehr enttäuscht, dass Biden, also auch die Demokraten in den USA, nicht bereit sind, das, was Obama noch wollte, nämlich ein Freihandelsabkommen mit den USA, zwischen EU und USA, das abzuschließen. Das ist sehr enttäuschend. Da sehe ich protektionistische Reflexe. Wir haben momentan zwei wichtige Freihandelsabkommen auf dem Tisch. Das ist das mit Lateinamerika. Auch für Baden-Württemberg wahnsinnig wichtig, das Mercosur-Abkommen und das Abkommen mit Kanada, was vorläufig angewendet wird zwar, aber was nicht ratifiziert ist. Und genauso sollten wir arbeiten an Freihandelsabkommen im australischen Bereich, also überhaupt Ozeanien. Und wir sollten vielleicht, letzter Punkt, wir sollten auch verstehen, dass Asien mehr ist als China. Beyond Asia, beyond China. Das ist so ein Satz, den habe ich mal gelesen in einer Rede eines britischen Politikers, der gefragt wurde, wie sie eigentlich mit dem Problem umgehen, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und China so eng sind, Stichwort Hongkong, oder also so schlecht sind, Stichwort Hongkong. Und er sagte, ja, die sind schlecht und wahrscheinlich wird es mit China auch nicht besser, weil sie schweigen nicht bei den Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und deshalb brauchen wir Asia beyond China. Und das ist ein spannender Punkt. Ich habe mich viel beschäftigt in den letzten Jahren. Christian Lindner war jetzt gerade vor einiger Zeit in Malaysia und hat auch China besucht. Und wir haben da auch in der Vorbereitung haben wir viel dazu gemacht. Asien ist halt mehr als nur China. Und wenn wir die Asien immer nur durch die chinesische Brille sehen, dann gehen wir ja eigentlich den Chinesen erst recht in die Falle, die ja alles dominieren wollen dort in dem Bereich. Und die mit Sicherheit kein starkes Europa wollen, sondern sie sehen die Welt in zwei Teilen. Es gibt China und es gibt Untergebene. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir Untergebene Chinas werden wollen.
Nee, denke ich auch nicht. Also ich glaube, so viel Patriotismus müssen wir alle, also zumindest
absolut,
nicht absolut, nur den deutschen Patriotismus, sondern auch den europäischen Patriotismus.
Ja.
An der Stelle glaube ich auch ganz wichtig, dass wir den in uns tragen sollen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir uns auf das besinnen, was wir gut können und Kräfte bündeln und auch wirklich gemeinschaftlicher vorangehen, als es bisher der Fall ist, dass wir dann hier und da auch ein wenig im Wettbewerb sehr, sehr gut mithalten können und auch vorangehen können.
Auch bei den großen Themen der Zukunft, vom Klimaschutz über Digitalisierung, bei all diesen Dingen brauchen wir mehr Europa. Das geht nur, wenn wir es tatsächlich europäischer machen. Und da bringt, mit Verlaub gesagt, eine Debatte über das deutsche Tempolimit. Da kannst du Wahlabende damit führen und im Fernsehen wird das ja auch wieder gemacht. Oder es wird diskutiert über kleinteiligste Lösungen hier und da mit Fahrverboten. Das wird aber alles nicht wirklich die globalen, wirklichen Margen bringen, die wir brauchen im Klimaschutz. Wir brauchen einen festen CO2-Deckel. Ja, das kriegen wir aber nicht durch irgendwelche kleinteilige Besteuerung, sondern das kriegen wir nur durch einen funktionierenden Emissionshandel. Und das geht wiederum nur europäisch. Also für mich ist Europa, ja, es ist eine Wertesache, es ist eine Sache auch emotional für mich, aber es ist auch eine rationale Sache, weshalb es einfach klug ist und schlau und cool, wenn wir europäisch gemeinsam handeln.
Ja, also ich bin auch begeisterter Europäer, weil ich auch glaube, dass wir, wenn wir uns wirklich zusammentun und da gemeinsam vorangehen, mehr erreichen, als wenn jeder für sich parallel versucht, irgendwie voranzukommen. Und ich denke, das ist gerade auch für uns als Region, das ist jetzt vielleicht ein wenig ein Sprung, aber da würde ich jetzt gerne für den zweiten Teil von, auch du hattest vorher das eine oder andere Mal auch Baden-Württemberg, die Region Heilbronn-Franken als wichtiger Profiteur, aber auch als wichtiger Akteur für die ganzen wirtschaftlichen Themen auch herausgebracht. Und da will ich jetzt eben auch mal speziell auf unsere Region Heilbronn-Franken gucken. Ich meine, ich hatte es schon gesagt, wir sind die Region der Weltmarktführer. Wir haben mit Hans-Jörg Völlert von Völlert Anlagenbau etc. haben wir auch schon viele Gespräche geführt. Und er hat auch gesagt, für uns als Unternehmen hier regional ist es wirklich sehr schwierig, diese gesamtwirtschaftliche Weltlage jeden Tag aufs Neue zu bewerten und trotzdem unsere Geschäfte zu machen, trotzdem zu wachsen und trotzdem uns weiterzuentwickeln. Aber wir tun es auch, weil wir stolz sind, dass wir hier in der Region sind, weil wir ein tolles Ökosystem haben und weil wir natürlich auch versuchen, durch unsere weltweiten Aktivitäten nicht gezwungen zu sein, dass ich jetzt irgendwo die Region verlassen muss und außerhalb dann nur noch Geschäfte machen, sondern dass es auch ein klares Bekenntnis gibt, dass man hier in Heilbronn-Franken, ob jetzt Hohenlohe, Tauberbischofsheim, Crailsheim, Schwäbisch Hall oder Heilbronn selbst, aber dass man tatsächlich hier auch eine Vielfalt findet an Unternehmen, die regional vielleicht teilweise ganz unbekannt, aber überregional, global sehr, sehr bekannt sind. Hidden Champions, sagt man ja auch ganz gerne. Aber da will ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf die Besonderheiten von unserer Region jetzt noch eingehen, weil das für uns natürlich auch wirtschaftlich betrachtet immer ein spannendes Thema ist. Weil wir ja tatsächlich auch sehen, dass wir im Wettbewerb mit Berlin, München oder anderen großen, hippen Zentren jetzt rein, was das Angebot, was ich auf dem Papier finde, an Lokalitäten, Ausgehmöglichkeiten, an verschiedenen Ballungszentren etc., haben wir ja hier nicht, weil wir eine ganz anders geprägte Infrastruktur im Land haben. Was wir aber, glaube ich, auch tatsächlich haben, ist, dass wir eine Region haben, die zusammenhält und die auch viel für die Region selbst tut. Weil wir eben, wir wollen auch gar nicht mithalten mit Berlin. Wir wollen nicht das zweite Berlin sein, weil wir einfach Heilbronn-Frankener sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nur jetzt, und darüber würde ich gerne diskutieren, an der einen Stelle, wir hatten das vorher mit Europa und jetzt lass es uns vielleicht nochmal ein bisschen auf die Region auch zusammen, an ja. einer oder anderen Stelle müssen wir, glaube ich, auch als Region noch stärker zusammenstehen, um tatsächlich auch überregional, ich will jetzt gar nicht über global sprechen, aber lass uns das jetzt auf die Bundesrepublik oder auf die angrenzenden Länder noch mit ausweiten, dass wir hier im Wettbewerb auch Bestand haben und uns nach vorne bringen können.
Ja, also ganz eindeutig, das ist so klar wie Kloßbrühe, sage ich jetzt mal, denn ob man jetzt das Thema Mobilität, also A6-Ausbau, Frankenbahn, Schleusenausbau, ob man Fragen wie die Anträge jetzt zum Beispiel die Heilbronn ja macht für den Zukunftsfonds oder ob man Zuschläge nimmt wie jetzt die für den KI, künstliche Intelligenz, Plan oder Park des Landes. Bei all diesen Dingen geht es ja darum, dass man Verbündete hat, dass man insgesamt ein gutes Angebot hat. Und das hat bei einigen Dingen ganz gut geklappt. Unser Angebot bei Thema KI hat funktioniert. Aber ich stelle fest, beim Thema Mobilität hat es in der Vergangenheit einfach offenkundig eben noch nicht funktioniert. Sonst hätten wir ausgebaute Schleusen, sonst hätten wir eine ausgebaute A6, sonst hätten wir eine funktionierende Frankenbahn. Und da ist wahnsinnig viel zu tun. Wenn du das hinkriegen willst, geht's nur gemeinsam. Das heißt, man braucht Bündnisgenossen auf jeden Fall. Gerade vorhin habe ich gesagt, als ich Asien beschrieb, Asia beyond China. Naja, das geht auch nur beyond Heilbronn-Franken. Wenn ich zum Beispiel das Thema Schleusen wirklich voranbringen will, brauche ich Mannheim, Heidelberg und Stuttgart mit an Bord. Was es uns manchmal in der Politik leichter machen würde, wäre, wenn die verschiedenen Kreise, Stadtkreise, Landkreise, wenn die verschiedenen wirtschaftlichen Institutionen, die wir haben, vielleicht ein bisschen auch mehr noch zusammenarbeiten würden. Manche tun's. Bei manchen könnte ich mir noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich vermute mal, die Hörerinnen und Hörer werden jetzt auch jeder für sich wahrscheinlich den einen oder anderen Fall haben. Ich will keinen nennen, weil ich die Fantasie da ein bisschen beflügeln will. Aber ein Beispiel mal positiv in die Zukunft. Wir haben jetzt zum Beispiel bald einen neuen Landrat in Heilbronn. Und da kann man doch durchaus mal versuchen, die eine oder andere Sache jetzt nochmal anzustoßen. Wir werden ansonsten das Thema Frankenbahn und zum Beispiel eben nicht vorankriegen, wenn wir nicht parteiübergreifend, kreisübergreifend, aber auch regionenübergreifend, und das geht dann über Region Heilbronn-Franken hinaus, wirklich Allianzen suchen. Das brauchen wir umso mehr, als diese Region zwar toll ist, die wir haben. Ich nenne sie übrigens immer Heilbronn-Hohenlohe-Franken, weil ich finde, das Wort Hohenlohe soll ruhig mit vorkommen. Klammer auf, das macht's auch den Hohenlohen schwerer, vielleicht manchmal deinen eigenen Weg zu gehen. Denn ich kenne sie, ich schätze sie, ich liebe sie, die Hohenlohe, sind große Schlitzohren, aber ich habe sie am liebsten an Bord und nicht außen vor. Deshalb sage ich immer ganz bewusst Heilbronn-Hohenlohe-Franken. Ja, wie gesagt, wir brauchen da Verbündete an Bord, sonst kriegen wir das nicht hin. Das ist vielleicht das, was wir uns zu Herzen nehmen müssen. Wir sind so stark und haben so viele Weltmarktführer, dass wir vielleicht an manchen Punkten vergessen haben, dass wir wirklich Verbündete brauchen für ein paar wichtige Themen, die wir da haben. Denn sonst werden wir gerade, was die Verkehrssachen angeht, abgehängt, und das darf nicht passieren.
Da ist ein Aspekt, den ich damit jetzt noch mit reinbringen will, ist, wir sehen das ja im Prinzip in Hohenlohe, haben wir ja sehr starke Unternehmer auch, ob das jetzt die Firma Wirth ist, die viel im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich macht. Auch,
oh ja. Ja.
Oder auch eben im Papst in Mulfing, Ziel Abeck, die auch Impfen angefangen haben während der Pandemie und da quasi ein eigenes Impfzentrum aufgemacht haben.
Was, sehr unterschätzte, also, Berner immer, ja.
Genau.
Hervorragend.
Die, also es ist ja, sind ja wirklich viele Akteure, die jeder für sich etwas auch ins Leben rufen und etwas bringen. Also wo die Privatwirtschaft, man sagt ja Corporate Citizen, also als der gute Bürger, da im Prinzip aktiv ist. Und ich meine, wir hier in Heilbronn haben natürlich mit der Schwarz-Stiftung einen sehr großen Akteur. Wir haben aber auch, das darf man auch nicht vergessen, gesellschaftliches Engagement im Prinzip, auch selber betroffen, aber große Hilfe für kleine Helden von Herrn Klenk ins Leben gerufene Stiftung, die am SLK-Klinikum enorm viel tut für früh Neugeborene. Also es gibt ja unheimlich viel, wo die Wirtschaft im Endeffekt teilweise, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich schrägstrich staatliche Aufgaben an der einen oder anderen Stelle, ich möchte es gar nicht so überspitzen, wahrnimmt. Also Und jetzt, das ist natürlich auch spannend, weil viele sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall darf die Wirtschaft irgendwie da reinfummeln, oder andere sagen, naja, eigentlich müssten sie es viel mehr tun, weil in Teilen hat die Wirtschaft auch mehr Kompetenzen für bestimmte Bereiche.
Natürlich.
Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch diskutieren will, inwieweit dieses Thema Partnerschaft, weil du hast Bündnispartner genannt, Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand oder der öffentlichen Institution und der Privatwirtschaft auch für uns als Region Heilbronn-Franken für die Entwicklung positiver betrachtet werden müssten.
Ja, das ist schön, dass wir genau darauf kommen, weil das ist ja der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Zusammenarbeit zwischen Regionen, zwischen verschiedenen Kreisen, aber natürlich auch zwischen den verschiedenen Sparten. Also es ist einfach völlig weltfremd zu sagen, hier ist der öffentliche Bereich, da ist der wirtschaftliche Bereich, da ist der kulturelle Bereich. Nein, alles hängt mit allem zusammen. Natürlich werden die verschiedenen Akteure unterschiedlich bestimmt. Ein Unternehmen wählt nicht seinen Vorstand, sondern da sind unternehmerische Entscheidungen. Und ein Parlament wird nicht irgendwie von einem Vorstand gewählt, sondern es wird gewählt von der Bevölkerung. Aber wir brauchen diese fast schon irgendwie klinische Trennung, die es teilweise zwischen den verschiedenen Bereichen gibt, die ist sehr gefährlich. Denn dadurch wird verhindert, dass Energien zusammengelegt werden und Beispiel öffentlich-private Partnerschaften, halt auch Synergien gemacht werden. Wenn wir es nicht in der Lage sind, zum Beispiel große Bauprojekte, die A6 im westlichen Teil, sie heißt ja schon so schön A6 Via West, wird beispielsweise in einer öffentlich-privaten Partnerschaft gebaut. Ich frage mich, wieso geht das nicht auch östlich von Heilbronn? Ich frage sogar weiter, wären wir nicht schon weiter, wäre das nicht auch schon im Bau, wenn wir nicht die Denkverbote in dem Bereich hätten? Ich habe mich sehr geärgert, als damals beim Spatenstich für A6 Via West, war vor etwa 2 Jahren, als Minister Herrmann, der Landesverkehrsminister da war und dort mit spitzen Fingern und noch spitzerem Mund sagte, er drückt jetzt hier auf den Knopf und wünscht dem Projekt viel Erfolg, aber es sei das letzte ÖPP-Projekt, was diese Landesregierung in Baden-Württemberg noch zulasse. Ansonsten würde wieder klassisch gebaut aus dem Haushalt. Da muss ich sagen, da hat er halt mit Verlaub überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Natürlich ist ÖPP anders finanziert. Es hat in der Vorfinanzierung andere Regeln, hat in der Endfinanzierung andere Regeln und es verdienen dadurch natürlich auch die Investoren. Das ist aber nichts Schlimmes. Ja. Diese Denke, dass Investitionen und etwas zu verdienen, dass das etwas Schlimmes sei, das ist für mich sehr 19. Jahrhundert. Das entspricht nicht meinem Menschen und meinem Unternehmerbild. Der Unternehmer ist kein zähnefletschender Ausbeuter, genauso wie die Mitarbeiter sich auch nicht verzwergen lassen wollen in Form von sozusagen einfach nur Objekten, die alles mit sich machen lassen. Nein, das ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Deshalb plädiere ich sehr für ein Modell öffentlich-private Partnerschaft. Und gerade in dem Bereich, wenn es zum Beispiel ums Bauen geht, also Verkehrswege so wie es in anderen Bereichen ja durchaus auch geht, im kulturellen Bereich demonstriert das Wörth, in vielen anderen Bereichen auch. Und deshalb sollten wir in die Bereiche ruhig mutig weiterdenken. Und natürlich immer ganz klar, auch jeder vertritt auch sportlich seine Interessen, wenn etwas nicht geht, dann vertraue ich immer darauf, dass ein Oberbürgermeister oder ein Landrat auch gegenüber einem Unternehmen sagt, das geht jetzt aus dem Grund nicht. Aber umgekehrt erwarte ich auch, dass die Bürgermeister und die Landräte sich eben auch nicht nur verkriechen, sozusagen hinter einem Verwaltungsgesetzbuch, sondern dass sie eben auch verstehen, wie dringend was passieren muss. Ich will nicht in 4 Jahren wieder sozusagen vor den Wählerinnen und Wählern stehen und sagen, es hat da wieder nicht geklappt mit der A6 oder mit der Frankenbahn. Mit öffentlich-privater Partnerschaft könnten wir es hinkriegen. Und wenn dann gesagt wird, es wird aber teurer, dann frage ich die Gegenfrage. Was ist eigentlich die Kosten des Nichtbauens? Wenn wir nicht bauen, wenn wir nicht die Verkehrswege verbessern, dann kostet es auch was. Nicht im Haushalt, nicht kameralistisch, aber volkswirtschaftlich. Und diese Kosten des Nichtbauens, die müssen wir mal thematisieren, denn wir können uns das Nichtbauen oder es geht ja hier auch nicht um massenhaften Flächenverbrauch. Es gibt ja Ausgleichsmaßnahmen dann auch für den A6-Ausbau. Aber wir können uns diesen Stillstand einfach nicht leisten. Sonst sind wir längste Zeit Region der Weltmarktführer gewesen.
Ich denke, das ist gewesen. Ist ein sehr wichtiger Stichpunkt, den ich jetzt gegen Ende noch mit aufnehmen möchte. Du hast gesagt, der Stillstand ist nicht die Lösung. Und ich möchte es vielleicht noch ein bisschen überspitzen. Ich würde sogar sagen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zu agieren. Und wenn wir jetzt nicht agieren als Region, als Bündnis, als Gemeinschaft, dann müssen wir irgendwann in die Reaktion. Und in dem Moment, wenn ich auf etwas reagieren muss, dann bin ich in der Defensive.
Genau.
Und da vielleicht auch jetzt ein Schlussplädoyer sehr gerne. Es ist ja auch bald stehen wieder Wahlen an und wir natürlich als Region Heilbronn-Franken oder Region Heilbronn-Hohenlohe-Franken, um die Kolleginnen und Kollegen da mitzunehmen.
Ein bisschen länger, aber sehr gut.
Genau. Was glaubst du, was für uns als Region jetzt rein bundespolitisch für die nächsten Jahre eine entscheidende Weiche wäre, die man stellen müsste, um diese wirtschaftliche Kraft und dieses nachhaltige Wachstum weiterzuerhalten?
Also zunächst mal das, was ich gerade versucht habe beim Verkehrbereich zu sagen. Da könnte man noch einiges ergänzen, was ÖPNV betrifft, Zabergäubahn, wie sie alle heißen. Diese Sachen, aber ich glaube, das ist deutlich geworden, dass der Infrastrukturbereich im weitesten Sinne. Aber der Infrastrukturbereich geht ja weiter. Es hat was mit der unternehmerischen Infrastruktur zu tun, also Stichwort Rahmenbedingungen. Steuer- und Sozialpolitik und Rahmenbedingungen im Bereich Digitalisierung und Bildung. Ich habe ja als besten Rohstoff in Deutschland, habe ich ja sozusagen das, was die Menschen können. Ja? Das, was wir an Kapsel haben, an wirklich begabten Menschen. So, das kriege ich aber sozusagen nur gebildet mit einem richtig modernen Bildungssystem. Das haben wir nicht. In vielen Bereichen sind wir überhaupt nicht mehr spitze, was das angeht. Und bei der Digitalisierung, also wenn es um die richtigen technischen Voraussetzungen geht, nicht nur Bildung, sondern überhaupt auch heutzutage zu arbeiten, da hängen wir auch total hinterher. Also an diese Themen müssen wir ganz, 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 ganz dringend ran, denn da sind andere sehr, sehr viel weiter. Ich habe, als ich in Warschau gearbeitet habe, für die OECD die 3 Jahre, egal wo ich war im Land, ich hatte überall Empfang. überall Empfang. Und das zeigt schon deutlich, die haben in ihr Mobilfunknetz sehr viel mehr investiert. Und sie haben heute eine Digitalisierungsquote, die ist wirklich beachtlich. Sie haben andere Probleme in Polen, mag sein. Aber wirtschaftlich haben sie es immer gezeigt, dass sie auf Wachstum setzen und das Wachstum auch nicht verteufelt werden darf. Wir werden übrigens auch den teuren Klimaschutz, und er ist sehr teuer, also im Sinne von aufwendig, aber er ist halt unverzichtbar. Wir werden ihn uns nur leisten können, wenn wir weitere Wirtschaftswachstum haben. Deshalb plädiere ich auch dafür, das ist nicht speziell nur unsere Region, aber das ist ganz wichtig, auch gerade für unsere Region, dass wir Wachstum nicht verteufeln. Wachstum ist ja kein Nullsummenspiel. Wird ja immer so getan von manchen geschätzten linken Wettbewerbern, als ob nach dem Motto, wenn ich wachse, dass dann andere kleiner werden. Nein, das ist ja gerade nicht, da hat jemand Volkswirtschaft überhaupt nicht verstanden. Wirtschaftswachstum ist kein Nullsummenspiel. Das ist Wertschöpfung. Die wird nicht jemand weggenommen, da werden neue Werte geschaffen. Das kriegen wir aber nur hin mit einem ordentlichen Steuersystem und mit nicht zu hoher Besteuerung. Deutschland ist ein Höchststeuerland, es darf um Himmels Willen nicht noch höher werden. Im Gegenteil, gerade für die mittleren Einkommen bräuchten wir eine Entlastung. Ganz, ganz wichtig. Das sind die Leute, die sich was erarbeiten wollen. Und dann brauchen wir halt, wie gesagt, Digitalisierung und Bildung. Das geht weit über unsere Region hinaus. Aber da unsere Region so ein Wachstumsmotor ist, trifft es unsere Region ganz besonders hart, wenn wir es nicht haben. Und wir können von der Substanz, die wir heute haben, können wir einigermaßen noch ganz gut leben. Wir haben dank der Schwarzgruppe und anderen natürlich auch Solitäre, die noch viel machen können. Aber selbst die werden eines Tages Schwierigkeiten bekommen, wenn wir nicht den Standort Deutschland wirklich wieder verbessern. Und deshalb Stillstand ist Rückschritt.
Dann danke ich dir an der Stelle für dieses schöne Schlussplädoyer. Ich würde sagen, ich bin gespannt, was wir alles noch erleben werden hier in der Region, aber auch im Prinzip jetzt auf die anstehende Wahl, wie wir dort herausgehen werden. Das wird auch für uns als Nation, glaube ich, richtungsweisend sein und an der einen oder anderen Stelle positiv oder negativ. Ich wünsche dir auf diesem Weg natürlich noch viel Erfolg und bin gespannt, wie dann die Wahlnacht ausgeht. Drücke die Daumen an der Stelle und hoffe natürlich, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren uns mal wieder zusammensetzen und sprechen können, was hat sich verändert, was hat man erreicht und wie sind vielleicht auch die ein oder anderen Dinge, über die wir heute diskutiert haben, aufgegangen im Hinblick auf sind wahr geworden oder vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen einen stärkeren Appell an die Akteure richten, damit sich was bewegt. Also an der Stelle herzlichen Dank, alles Gute dir und bis bald.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön für die spannende Diskussion und ich hoffe, dass wir das nächste Gespräch vielleicht auch mal wieder mit manchen der Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem nächsten Weindorf nächstes Jahr machen können. Wenn es mal wieder eins gibt, auf dem Öhringer Weindorf, auf dem Hohenloher Weindorf in Heilbronn, das wäre auch schön, dass wir nach Corona, wenn es denn hoffentlich mal wieder möglich ist, uns auch wieder persönlich sehen.
Das möchte ich nicht Nein sagen. Hast du völlig recht. Dankeschön.
Danke und tschüss.